Der DAZN Podcast. Game On. Der DAZN Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanović. Ladies and Gentlemen, verehrte Pfeileschmeißer, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt fleißig Triple getroffen, ihr habt Rechenwege weiter verinnerlicht, doppelt trainiert. Was ihr auf jeden Fall geschafft habt, ist, ihr habt euren Lieblingstag erreicht und ihr könnt jetzt einmal durchatmen und entspannen. Dreht die Bluetooth-Box schön laut auf. Es ist Dienstag, der 12. Juli 2022. Folge Nummer 112 von Game On, dem DAZN Podcast, steht an. Und zu dieser Folge begrüße ich selbstverständlich auch Robby Marjanović, den alten Robstar.
Hallo Elmar, ja. Ich bin auch froh, dass wir jetzt quasi für uns den Game-On-Tag haben. Es war ein stressiger Tag und jetzt schätze ich mal, wird so eine Stunde schön Entspannung vor mir liegen.
Stressiger Tag. Die Frage stelle ich kurz zurück, bevor ich sie noch einmal stellen werde. Wie würdest du 112 Punkte checken?
Immer über die 20. 20, Triple 20, Doppel 16, weil ich habe schon ganz komische Wege gesehen. Vor allem denken viele, ja, ich spiele 18, Triple 18 für Tops. Aber ich kann es immer wieder nur sagen, ein guter Dartspieler ist am besten auf der Triple 20 und diese Stärke musst du immer nutzen.
Okay, ich werde es natürlich auch verinnerlichen und auf jeden Fall so umsetzen. Warum war der Tag stressig?
Ach, es hätte eigentlich so ein normaler Sonntag werden sollen mit der Family und wir haben dann kurzfristig Besuch angekündigt bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe.
Es war Verwandtschaft.
Ja. Nee, es war meine Tante und noch die Cousine von meiner Mutter, die in Kanada lebt, die übrigens von Beruf Anthropologin ist und das finde ich immer total spannend. Also die entdeckt neue Menschenarten, die es mal vor ein paar tausend Jahren gab, gibt den Namen und so. Also wirklich eine sehr belesene und sehr studierte Frau. Aber man kennt es vielleicht von zu Hause oder die einen oder anderen werden es kennen. Die Wohnung sieht aus wie Sau. Jetzt mal schnell hier durchgehen. Die zwei Kids natürlich am Randalieren und so weiter. Und dann war es ein bisschen stressig, aber es war dann doch relativ okay dann zum Schluss. Aber ich bin froh, dass jetzt der Tag vorbei ist und dass wir hier zusammen so ein bisschen quatschen.
So ein bisschen ausklingen lassen. Er ist ja noch nicht ganz vorbei. Du, ich bin gerade in Berlin. Ich habe einen Geburtstag hier von einer Freundin gefeiert. Und das war cool. Wir waren in Brandenburg. Wir waren an einem der Spree-Ausläufer sozusagen. Und das war cool. Also ich habe auch einen ziemlich entspannten Tag hinter mir.
Aber jetzt muss ich mich kurz aufklären. Ja. Ich habe auch auf Insta, das letzte, was ich von dir auf Insta gesehen habe, warst du in der Badehose.
Ja.
Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich dich die letzten 10 Jahre überhaupt mal in der Badehose gesehen hätte irgendwo. Ja. Deswegen fand ich das heute sehr spannend.
Ich öffne mein Privatleben immer mehr jetzt auf Instagram. Und man muss ja nicht das Foto dann posten, wenn man es gemacht hat. Man kann es ja auch ein paar Tage später posten. Also dieses Wetter gab es nicht in Brandenburg. Es war bewölkt eher. Es war ein bisschen kühler. Du, dartstechnisch im TV nichts los. Aber es wurde und wird natürlich sehr, sehr viel gespielt. Wir müssen jetzt kurz sagen, es ist Sonntagabend, 21.35 Uhr, da wir diesen Podcast aufnehmen. 3 von 4 Players Championship Turnieren, die im Vorfeld des World Matchplay gespielt werden, sind durch. Eines folgt morgen noch, das haben wir also nicht mit in dieser Folge Nummer 112 drin. Aber ich glaube, das macht gar nicht so viel aus. Na, wobei noch 4 Plätze vakant sind in Bezug auf das World Matchplay. Zumindest noch die Möglichkeit besteht, dass diese 4 Plätze neu besetzt werden. Wir können jetzt ruhig gleich vorneweg mal sagen, das ist echt eine coole Nachricht. Wir haben 2 deutsche Spieler zum ersten Mal überhaupt beim World Matchplay. Ist ja ein 32er Feld mit dabei. Das Ganze natürlich ab dem 16. Juli live auf DAZN. Ja, wir kommen auf die Turniere gleich natürlich noch genauer zu sprechen. Zuvor würde ich gerne noch mal so einen Gedanken an John Gwynn loswerden. Der ist leider verstorben nach 1,5-jährigem Kampf mit dem Krebs. Und man merkt, wie der natürlich auch so in der Darts-Familie verbunden war. Das ist eine der Stimmen gewesen, wie so ein Sid Waddell, den alle auch schon als Kinder sozusagen gehört haben, mit dem sie groß geworden sind. Und der also jetzt ja, verstorben ist. Wollte das einfach mal loswerden. Es ist irgendwie komisch. Ich muss gestehen, ich habe John Gwynne nur einmal ganz kurz persönlich kennengelernt, mal kurz irgendwie mich vorgestellt, damals, als ich in England war und dann auch halt als Kommentator und eine German Voice so und das netter Typ einfach. Ne? Das schreiben ja auch alle. Ne? Alle sagen irgendwie, war es ein ganz toller Kerl, der sich auch immer Zeit genommen hat. Also ja. Das ist cool. Du, und das andere, ich hatte auf Instagram jetzt letztens gepostet und gefragt, wie heißen eigentlich die Zuschauer des Game On Podcasts? Wie würdest du die Zuschauer benennen?
Ich habe dem letzten Mal was mir ausgedacht, weil ich das auch gelesen habe, aber mir fällt jetzt spontan nichts ein. Aber du hast bestimmt einen super. Irgendwann einer hat was mit Witch am Ende gemacht, habe ich gelesen. Aber das fand ich jetzt nicht so berauschend, aber okay.
Das war der Uwe, glaube ich. War der Uwe, der hat Paul Janowitscher. Das sind die Paul Janowitscher. Ja. Dann ist es die Darts Army, hat jemand anders geschrieben. Oder die Game Honor. Das sind die Zuhörer mit Stil. Der Peter schrieb, wenn wir die Game Owner sind, sind die Zuhörer die Game Onser. Oder einfach die Darts-Lauscher.
Das klingt doch schön, oder?
Darts-Lauscher? Lauschen.
Ja, also Lauscher auf jeden Fall. Das finde ich schön, weil wenn man lauscht, dann hat er sowas Andächtiges, so ein bisschen. Man lauscht dem Gespräch so ein bisschen. Ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt ja noch mal jemand was ein, wenn er jetzt die Folge hört und kann uns ja gern schreiben, oder? Ja.
Weil ich es eigentlich ganz cool finde, ich habe das oft schon so in Formulierung, klar, man kann ZuhörerInnen sagen, aber so, ich habe immer das Gefühl, ich würde gerne diese Gemeinde, diese Community gerne ansprechen mit einem Namen sozusagen. Ich würde gerne einen Namen geben. Ja. Und vielleicht, genau. Aber ich finde auch Dartslauscher finde ich schon ganz witzig. Und auch die anderen Vorschläge, die waren auch gar nicht so schlecht. Also, drei Players Championship Turniere sind gespielt worden an diesem Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag, die Turniere 18, 19 und 20. Und man muss wirklich sagen, gerade aus deutscher Sicht ging es echt verdammt gut los am Freitag. Denn Gabriel Clemens stand mal wieder in einem Finale. Sein fünftes PDC-Finale. Ja. Hat einen kleinen Hasenfuß. Es war ein Whitewash gegen ihn. Es war ein 0-8 gegen Dirk van Dijvenbode, der sich den Sieg hat holen können. Und der natürlich ein tolles Turnier gespielt hat, der voller Selbstvertrauen ist, der auch glaubt, er würde bald so eine Serie hinhauen können wie ein Luke Humphreys. Das war sein zweiter Titel in diesem Jahr 2022, sein dritter PDC-Titel in seiner Karriere. Ich habe, Robby, vielleicht auch das nochmal vorneweg, so als so ein bisschen Fazit, weil viele Namen, die wir eigentlich kennen, nämlich die Topspieler in der Weltrangliste, jetzt gleich in den nächsten Minuten kaum eine Rolle spielen werden, weil sie einfach nicht mit dem Ausklang der Turniere etwas zu tun hatten. Ich wollte mal ganz kurz so ein paar Namen vorlesen mit dem Abschneiden, weil es echt überraschend ist, wie früh die Topstars rausgegangen sind. Allen voran Gary Anderson. Erste Runde, zweite Runde, erste Runde raus. Das waren seine drei Ergebnisse, also an den ersten drei Tagen. Peter Wright, Achtelfinale, dritte Runde, zweite Runde. Clayton, erste Runde, Viertelfinale. Price, zweite Runde, nicht mehr angetreten. Michael Smith, erste Runde, zweite Runde, Achtelfinale. Und Van Gerwen im Urlaub.
Aber schön im Urlaub, doch. Richtig schön.
Da hab ich noch einen für später. Da habe ich noch einen guten für später.
Da müssen wir drüber reden.
Aber ganz dringend drüber reden. Ganz dringend. Da kriege ich schon wieder hier einen Puls. Verstehst du? Da habe ich schon eine Schlagader hier.
Ich nicht.
Also Dirk van Dijvenbode holt sich den Titel, spielt gerade in den letzten vier Matches, ist auf die Doppel vor allem exzellent, auch gegen Gaga mit über 60%, die er getroffen hat. Und das ist einfach ein starkes Turnier gewesen. Schlägt Connor Scott, Richie Edhouse, Chris Dobie, Peter Wright, Luke Humphreys, Adrian Lewis und Gaga Clemens dann im Finale. und fand es eigentlich ganz spannend, wie der so durchkommt. Der gewinnt die ersten Runden so mit 6-5 und ne, arbeitet sich durch und wird aber dann hinten raus immer besser. Man hat es, finde ich, an ein paar Beispielen gesehen an diesem Wochenende auch wieder. Die starten wahnsinnig gut, aber irgendwann geht die Luft raus. Also du kannst nicht 7 Matches auf diesem Top-Niveau spielen. Das musst du machen, um ein Turnier zu gewinnen. Ich glaube, das ist echt eine Frage der Einteilung, wobei es ja immer wieder ein Geheimnis der Spieler ist. Ich habe ja immer das Bestreben, 100% zu spielen, so gut zu spielen, wie ich kann. Und trotzdem sind die Topstars imstande, sich zu steigern. Also die 100% in Spiel 6 sind meistens viel, viel mehr als die 100% in Spiel 1.
Ja, ich glaube aber inzwischen, also wenn ich kurz einwerfen darf, dass gerade Spieler wie Van Dijvenbode gemerkt haben, wie sie punktuell ins Match kommen. Also vielleicht ein gutes Beispiel, er spielt gegen Peter Wright, führt 5-4, Peter Wright steht auf Tops und Van Dijvenbode checkt in dem Moment 170 zum Match. Und ich glaube, dass er inzwischen gemerkt hat, er muss vielleicht nicht jedes Spiel 100% geben oder diese permanente Konstanz, sondern in den Momenten, wo er wirklich gefragt ist, reißt er sich so dermaßen zusammen und plötzlich reißt er das Ding so ein bisschen an sich. Und ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen das Geheimnis, das Timing.
Aber um das zu spielen, brauchst du ein wahnsinnig großes Selbstvertrauen, weil du ja auch reingehst und nach dem Motto, ich werde das am Ende zwar gewinnen, auch wenn ich nicht sofort Vollgas gebe. Und das kommt, glaube ich, erst, wenn du erfolgreich bist und wenn du viel Selbstvertrauen hast, um das hinzubekommen. Ja, denn beispielsweise ein Andrew Gilding hat ja auch, kommen wir noch drauf, toll abgeschnitten, aber der hat am Anfang 118 und so ganz verrückte Sachen gemacht, aber ist dann irgendwann abgeraucht, ne? Hat das nicht ganz halten können, um durchzukommen. Vielleicht mal der Blick auf die deutschen Spieler. Also zum einen, klar, Gaga Clemens haben wir gerade schon gehört, Finale erreicht, 50 Finalteilnahme, der kriegt einen Whitewash, er hat diesen ersten PDC-Titel noch nicht in der Tasche. Fängt das an zu nagen oder nee? Nicht in der Phase gerade,
glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Also kein Deutscher stand in so vielen Players Championship Finals wie Gaga. Und wir haben es ja jetzt auch die letzten 4 Jahre jetzt auch gesehen. Das war immer peu à peu, kleine Löcher drin. Aber man muss auch dazu sagen, und ich habe es ja schon ein paar Mal so ein bisschen angerissen, aber ich weiß, dass er jetzt seit Monaten auch mal wieder wirklich unbeschwert spielen kann, was die Schmerzen angeht. Es läuft wieder, das hat er jetzt in den Griff, wurde da gut behandelt und so weiter. Und das kommt natürlich auch noch dazu. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird überhaupt nicht an ihm nagen. Und wie gesagt, ich manchmal so ein 8-0, weißt du, steckst du auch relativ gut weg, wie jetzt so ein Spiel. Sein erstes Players Championship-Finale hat er dann, glaube ich, mit 6-5 verloren. Da gab es noch dieses First-to-6 gegen Gary Anderson, wo er dann auch mit Matchstarts rausgeht und so weiter. Ich glaube, da nagst du eher dran wie an so einem 8-0. Und ich glaube, er wird auch im Kopf wissen, mir fehlt nur noch jetzt einmal 20 Minuten zum Schluss und dann packe ich's.
Ja, genau. Und nochmal, ich glaube auch jetzt in der Gesamtsituation von Gaga, du hast schon gesagt, verletzungsbedingte Probleme, also war ja auch nicht seine erfolgreichste Zeit, die er hatte. Und es ist eigentlich jetzt so eher, der Trend wird immer mehr sein Friend. Also ne, es geht alles in die richtige Richtung und das wird immer besser. Und man muss auch mal sagen, ich habe auch die Averages mir nochmal angeguckt, er spielt gegen Gordon Mathers nur 114, zweithöchster Average, den ein Deutscher jemals gespielt hat. Er hat Gerd Nentjes mit 104 geschlagen, er hat Daryl Gurney im Viertelfinale rausgenommen mit einem 101er. Kann dann Espinel in einem ganz engen Match bezwingen. Auch das sehr interessant. Der hat 5-mal gegen Espinel mit dem letzten Dart in der Hand gecheckt und das auch dann im Decider. Also du hast diesen einen Dart noch, deine eine Chance, bei der du eigentlich weißt, wenn du ihn jetzt nicht machst, wird wahrscheinlich Espinel checken und er haut ihn rein und macht das Ding weg. Also das ist klasse. Und dann, wie gesagt, das Finale gegen Dirk van Dijvenbode. Die Deutschen, Flo Hempel geht in der zweiten Runde raus gegen Dimi. Geht erneut gegen Dimi Vandenberg raus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Vandenberg ihm das noch nicht ganz verziehen hat, was da bei der WM passiert ist.
Also ich glaube, Demi hat einen neuen Lieblingsgegner. Ja. Also der spielt da jedes Mal wieder Teufel gegen Flo. Obwohl der auch eigentlich ganz okay spielt. Aber wie gesagt, Demi ist ja auch ein Weltklasse-Spieler. Da kannst du auch mal ein Spiel verlieren.
Ja, gerade auch jetzt, was er zuletzt gezeigt hat. Ist das sehr, sehr gut. Ricardo Pietreczko mit einem Sieg über Adam Gavlas am Freitag geht dann gegen Madas Rasma knapp raus mit 5-6. Und Ricardo wird auch immer besser. Du merkst, er ist jetzt angekommen. Der hat echt 10, 15 Turniere gebraucht offenbar, um jetzt auch so zu zeigen, was er eigentlich drauf war. Das ist schön zu sehen. Max ist in keiner guten Phase gerade. Geht am Freitag in der ersten Runde raus gegen Stu Wilson, spielt selber ein 83er Average. Und bei Schindler ist es so, es verliert gegen Scott Mitchell, aber spielt selber ein 100er Average. Also der spielt es eigentlich gut, aber verliert es einem dann. Ja. Andrew Gilding, über den werden wir jetzt ein bisschen mehr reden. Der spielt auch einen starken ersten Tag, habe schon gesagt, gegen Brad Clayton 118er Average, höchste Average des Tages. Haut dann 112er gegen Van Perry hinterher. Also der hat am Anfang alles getroffen, was er versucht hat. Wirft auch Damon Hatter mit einem 101er raus, aber verliert dann später gegen Jackpot Adrian Lewis. Ich habe von einigen Lewis-Fans heute schon Nachrichten bekommen. Lewis is back. Ich hab auch zurückgeschrieben, ey, atmet erstmal durch. Ob er zurück ist, das wissen wir noch nicht. Aber ja, er spielt an diesem Wochenende gerade wirklich ausgezeichnet.
Und ja, wir hatten ja über das World Matchplay Race geredet. Und ich glaube, Lewis ist der ganz große Gewinner. Vielleicht zusammen mit Roby, so jetzt auf die letzten Wochen gesehen. Lewis hat sich tatsächlich da mit diesem ersten Tag Halbfinale schon so ein bisschen ins World Matchplay reingespielt.
Ja.
Und vielleicht noch kurz, Demi wirft ja 9 Data an dem Tag.
Ja, richtig.
Gegen Ryan Meikle und verliert aber das Match. An seinem Geburtstag. Auch noch. Nee, aber Lewis, ob er jetzt back ist, weiß ich nicht. Wir werden ja nochmal über ihn reden müssen. In ein paar Minuten.
Ja, sag das
oder
ruhig.
So muss schon sagen.
Natürlich, klar, raus damit.
Der gewinnt auch noch heute, also an dem Tag, wo wir jetzt hier aufnehmen, das Players Championship 20.
Ja.
Und gewinnt, was war das? Der erste Titel seit März 2019.
Richtig. Seit das über 3 Wahnsinn. Jahren.
Ja. Ja. Und wir hatten ihn ja schon ein paar Mal thematisiert.
Ja.
Und haben ja beide gesagt, hat er Antworten darauf, wieder zurückzukommen oder nicht? Talent hat er, aber hat er auch im Kopf die Sachen? Ich finde, es ist jetzt noch kein großes Comeback von Lewis. Das muss man auch klar sagen. Wir hatten ein paar Absagen von ein paar Topspielern. Du hast auch nochmal die Namen vorgelesen, wer wann raus ist. Da gibt es dann immer wieder Leute, die das dann komplett gut für sich nutzen. Und ich glaube, Lewis war jetzt an dem Wochenende einer davon, der es gut genutzt hat, dass die Topspieler ein bisschen versagt haben.
Ja. Und das ist vielleicht der Anfang eines Comebacks. Ich glaube, mehr ist es noch vielleicht. Nicht. Ich glaube, das World Matchplay wird dann wahrscheinlich für ihn ganz wichtig sein. Er muss es nicht gewinnen, aber der muss zumindest mal, glaube ich, so ein Viertelfinale, Halbfinale vielleicht, so um nachzulegen, um auch sich selbst zu zeigen, ich bin da und ich kann das gut hinbekommen. Players Championship Nummer 19, das Turnier von Samstag, gewinnt Danny Noppert im Finale gegen Andrew Gilding. Da ist es ein 8-6-Sieg von Noppert. Der auch da seinen nächsten Erfolg in diesem tollen Jahr 2022 feiern kann. Der zeigt immer wieder, dass er wirklich da oben jetzt auch hingehört, wo er gerade steht. Einer aus den Top 15 hat das Halbfinale gegen Luke Humphries gewonnen. Das ist schon spannend, wenn du das auch siehst, wer ist hier im Halbfinale? Noppert, Humphries, Gilding gegen Searle. Also nochmal, wo sind Wright, wo sind der Bully Boy, wo ist Price? Ja. Ne? So, wo sind die alle? Ne? Gehen raus, wo ist Clayton und so weiter und so fort? Und wo ist auch ein James Wade? Also die waren nicht mit dabei. Da tut sich gerade, irgendwo ist das so mein Eindruck, ich habe so, es tut sich irgendwie nochmal was. Also wir hatten eine Zeit lang so eine Phase, wo irgendwie klar war, Price, Wright und MVG irgendwie sind besser als alle anderen. Und jetzt war es der Bully Boy, der so plötzlich so mal wieder aufgeflackert ist. Aber es sind einfach auch die Streuung an unterschiedlichen Siegern. Also es geht in die Breite, das bleibt uns einfach erhalten. Dem ist einfach so.
Ja, ich meine, allein schon die Tatsache, dass Luke Humphries etliche Male jetzt an Nummer 1 gesetzt war bei den Players Championships, sollte ja schon so ein bisschen in die Richtung. Wir haben ja, aber wir, ich weiß nicht, es hängt vielleicht auch mit dem Terminkalender zusammen. Es ist schon ein hartes Programm. Ich weiß, wir haben es jetzt schon 100 Mal gesagt, aber es ist auch tatsächlich so. Die Spieler nehmen sich ja auch raus. Price geht nach 2 Turnieren sowieso nach Hause, bereitet sich aufs World Matchplay vor. Vielleicht gerade bei den Topspielern auch so, dass die mit der Einstellung reingehen in so einen Viererblock von Players Championships. Nächste Woche ist World Matchplay. Ich will mich jetzt hier nicht verausgaben oder sonst irgendwas. Ich nehme einfach ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Preisgeld noch mit und dann ist aber auch gut und nächste Woche ist dann der große Pott an der Reihe.
Ja, wobei das, wenn du mich fragst, eine falsche Einstellung ist.
Ja.
Ich glaube, wenn du ein Turnier spielst, musst du es perfekt vorbereitet spielen und muss es das Wichtigste deines Lebens sein, so ungefähr. Also weißt du so, ja. du kannst nicht hingehen und sagen, mal guck, ich guck mal und dann ist ja nächste Woche World Matchplay. Das spielt keine Rolle. Aber die Gefahr ist da und ich habe auch den Eindruck, dass genau das passiert. Den Eindruck habe ich auch. Tag 2 war aus deutscher Sicht kein besonders erfolgreicher Tag. Gaga erste Runde raus gegen Steve Lenn. Den hatte er, glaube ich, am Tag zuvor geschlagen. Ne? Das war eine Revanche des Iren. Max gewinnt zumindest mal eine Runde. Er schlägt Rob Cross dann, ne? Auch irgendwie strange, und geht gegen Eddie Lovely raus. Einer der besten Nachnamen, den die Tour eigentlich hat. Lovely. Martin verliert gegen Barney in der zweiten Runde. Ricardo geht zweite Runde raus gegen den Belgier Brian Rahman. Ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Oder?
Rahman.
3-6. Ja. Und Flo Hempel erwischt leider einen sehr, sehr guten Christoph Ratajski, 2-6, der aber ein 105er spielt. Flo hat, finde ich, zurzeit kein besonders großes Losglück. Ne? Also der kommt schnell, dann jetzt Dimi mit diesen Mega-Auftritten gegen ihn. Jetzt ist es auch ein Ratajski, der eigentlich auch nicht so sein A-Game hat, aber der spielt gegen ihn mal eben die 105.
Ja, es ist irgendwie eine Mischung. Wenn er mal schlecht spielt, dann spielt er richtig schlecht, weißt du, dann läuft es überhaupt nicht, dann spielt er mal gut, dann erwischt er einen mega Gegner in dem Moment. Auch gerade Ratajski, der spielt in den letzten Wochen eigentlich völlig unter seinem Niveau, genau in dem Moment spielt er was. Aber ich sag mal so, ich schätze Flo ja als Profisportler ein, als Profi-Darter. Und mit vielen Ambitionen. Also es ist jetzt ein anderer Spieler wie zum Beispiel Ricardo Petrescu für mich oder Michael Unterbuchner. Und da muss ich dann schraube ich so als Fan so vielleicht so ein bisschen auch meine Erwartungen ein bisschen nach oben, wenn ich ehrlich bin. Und dann erwarte ich aber auch mal, dass ein Mega-Match kommt. Und ich glaube auch, dass demnächst auch mal bei ihm die Wende kommen wird. Wenn man jetzt auch mal aufs WM-Race schaut, er ist noch mit guten Chancen dabei. Ich glaube, 2.500 Pfund fehlen da jetzt noch. Wir wissen, so ein Halbfinale kann er erreichen. Gerade wenn vielleicht noch ein bisschen Losglück dazu kommt, oder wie gesagt. Aber wie gesagt, bei Flo habe ich so, ich weiß nicht warum, aber da sind meine Erwartungen immer so ein bisschen höher wie bei anderen. Also die so in der zweiten Reihe stehen. Für mich steht er im Moment mit Gaga und Shindy so oben, mehr oder weniger in der ersten Reihe. Und dann kommen die anderen drei, wo ich jetzt mich immer freue, wenn da super Ergebnisse kommen oder mal zwei Siege hintereinander oder sonst irgendwas. Deswegen ist für mich immer schwer einzuordnen. Aber ich habe große Hoffnungen, dass das wieder mal ein gutes zweites Halbjahr wird für ihn.
Ja, und das ist schon erstaunlich bei Flo. Der hat dir diesen Eindruck ja auch innerhalb von anderthalb Jahren vermittelt. Und mir geht es genauso. Ja. Ne? Das hat er geschafft. Ja. Letztlich mit seinem ersten Tourjahr hat er das hinbekommen. Als er plötzlich European Championship Peter Wright rausnimmt, als er Dimi schlägt bei der WM. Das sind ja genau diese Auftritte, die ja auch zeigen, er kann das. Also er kann auch gegen diese großen Namen, hat auch das Selbstvertrauen, die dann mal wegzuhauen. Ne? Das,
genau, ja.
Na gut. Wollen wir direkt schon Event Nummer 20 durchhauen? Oder ich habe uns einige Nachrichten bekommen auf unsere letzte Folge.
Oh, ich auch, ja.
Gab's Saures oder was? Hat Kritik?
Was heißt Saures? Natürlich gibt's Kritik, ist ja aber alles sachlich und nett formuliert. Ja. Also von dem her, das ist dann überhaupt kein Problem.
Ich habe gerade zum Thema Klimawandel habe ich ein paar Nachrichten bekommen.
Ja, ich auch.
Unter anderem.
Hat viele Leute überrascht.
Ja. Unter anderem die Nachricht, dass ich vielleicht nicht mehr so unbedingt es so in den Himmel heben soll, wenn es so richtig heiß ist. Ja. Und weil ich immer sage, ich bin so ein Sonnenanbeter, ich genieße das so, wenn es warm ist. Ich glaube, es ist mir echt nochmal wichtig zu sagen, auch wenn ich jetzt über den Klimawandel spreche und natürlich weiß, dass das ein ganz entscheidendes Thema unserer Zeit ist, weiß ich auch, dass ich nicht alles richtig mache. Also ne, so ich will auch nicht hier mit erhobenem Zeigefinger dastehen und meinen Bioabdruck irgendwie präsentieren und andere anklagen, weil sie das vielleicht nicht so machen, wie ich das mache, sondern mein Bedürfnis war einfach, auf das Thema aufmerksam zu machen. Ich finde, das ist ein Thema, das uns allen sehr präsent sein muss. Und bei der Schnelllebigkeit, du hast es ja letzte Woche nochmal gesagt, bei der Schnelllebigkeit unserer Zeit geht selbst das Thema Klimawandel uns irgendwie abends wieder durch die Lappen und wir verlieren es. Es ist gar nicht mehr im Bewusstsein drin. Und dagegen wollte ich ansteuern.
Ja.
Ja.
Also ich habe Nachrichten bekommen zum Thema Luisa Neubauer.
Ja.
Also sie scheint nicht so ganz viele Fans zu haben, zumindest so in meiner Community so.
Warum?
Liegt aber oft, liegt wohl an ihrem Lebenslauf so ein bisschen, weißt du? Aus gutem Hause, wohl früher sehr viel gereist, auch um die Welt, mit dem Flugzeug natürlich alle schönen Orte der Welt gesehen und heute nach dem Motto, ja, wenn du ins Flugzeug steigst, bist du eigentlich schon ein Klimasünder. Und dann wieder Bezug auf mich, weil ich ja so ein paar oder viele USA-Reisen von mir so ein bisschen thematisiert habe, ja, bei dir, du kannst ja nicht in die USA reisen und dann mir über den Klimawandel predigen. Und ich habe halt geantwortet, du, als ich gesagt habe, wir Menschen oder die Menschen, da habe ich mich mit eingeschlossen. Ich bin ja auch einer, der ganz klar, aber irgendwie, man wusste es vielleicht früher nicht besser. Das Thema war gar nicht so, man macht sich da keine Gedanken. Und ich muss ja auch sagen, inzwischen schaue ich ja auch, was kann man denn tun, so auf kleiner Ebene. Das muss ja jetzt nicht gleich sein, dass man sagt, ich fliege nie wieder mit dem Flugzeug. Das ist ja nochmal was anderes, was weiß ich. Aber es gibt viele andere Kleinigkeiten, wo ich sage, wenn es da eine Masse von Leuten machen würde, dann würde sich einiges ändern. Also keine Ahnung, wir sehen es ja jetzt vielleicht ganz kurz, Plastikstrohhalme sind jetzt verboten in der EU. Finde ich gut. Mir schmeckt das Getränk aus diesem Papierstrohhalm auch nicht. Sage ich dir ganz ehrlich, also ich finde es teilweise echt widerlich, wenn ich daraus trinke. Aber es hat einen Sinn.
Was zum Teufel, wenn ich einen Strohhalm kriege, ich lege ihn sowieso mal zur Seite. Ich trinke doch kein Getränk aus dem Strohhalm. Ich bin doch kein Kind.
Was? Doch, ich schon.
Ja, ein totaler Schwachsinn.
Nee, aber wie gesagt, manchmal greift die Politik ein und es funktioniert. Wir wollten ja nur darauf hinweisen, einfach auch, vielleicht ist es auch die Aufgabe, auch eine kleine Aufgabe von jedem Einzelnen, das Thema auch so ein bisschen immer bewusst zu halten. Man muss ja jetzt nicht gleich wie Luisa Neubauer freitags die Welt blockieren oder die Schulen blockieren oder einen Podcast starten oder sonst irgendwie. Es geht einfach darum, das Thema so ein bisschen im Gedächtnis zu behalten. Und ich sage ja, für mich ist Umweltschutz ja auch immer wichtig gewesen, auch schon von jung auf. Und dieses Thema Umweltschutz hat sich ja jetzt wirklich in Klimaschutz so ein bisschen gedreht, finde ich.
Aha.
Also du sagst ja nicht mehr, ich will meine Umwelt schützen, sondern ich will das Klima schützen. Weißt du, was ich meine? Umweltschutz sagt irgendwie gar keiner mehr, oder?
Ja, das ist richtig. Es
hat sich ganz schön gewandelt, aber es gab es ja schon immer dieses Thema. Deswegen, wie gesagt, ich habe so ein bisschen halt Kritik gekriegt in meine Richtung und wie gesagt, ich habe halt auch gemerkt, Frau Neubauer ist nicht ganz so beliebt, nicht bei allen, aber das ist ja immer so bei solchen Themen. Sobald es in dein Leben eingreift, passt irgendjemand nicht.
Und wir haben das ja, glaube ich, beide gesagt. Ne? Es geht auch, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass das alles richtig ist, was die sagt, sondern es ist mit Greta Thunberg und ihr sind das einfach junge Menschen, die auf eine Situation hinweisen, bei der sie sagen, das beeinflusst unsere Generation und passt darauf auf. Ich finde, die müssen einfach nur Pain in the Ass sein. Und wenn sie das permanent sind, haben die schon eine super Rolle. Ist das schon Gold wert, dass sie immer wieder darauf hinweisen? Weil ansonsten macht das keiner. Weißt du, wenn du zurückgehst und schaust, Wissenschaftler in den 80er Jahren, die wurden ja alle nicht gehört. Die haben ja kein Gehör, die haben ja nichts geschafft, ihre damaligen Daten, das war ja auch schon klar, wohin die Reise geht. Hat nur keiner mitbekommen. Die schaffen es zumindest, das immer wieder zum Thema zu machen und lassen vor allem nicht nach. Und finde ich, die bleiben extrem penetrant am Ball. Und das nervt manchmal auch und man vielleicht auch einen selber im Alltag. Aber nochmal, ich halte das für extrem wichtig.
Ja. So. Wollen wir ein bisschen über Darts reden?
Liebe Grüße nochmal an alle Luisa Neubauer-Fans.
Also, und nicht Fans.
Man muss ja auch kein Fan sein. Man kann sie einfach nur mal einfach mal neutral hinnehmen, so wie es ist. Aber, ihr merkt, wenn ihr uns schreibt, ne, wir lesen das. Ich antworte auch nicht allen, aber ich lese schon, ich würde sagen, zu 95% lese ich die Nachrichten, die mich erreichen und nehme mir das auch zu Herzen. Also auch die Kritik dann in meine Person. Weißt du, ja, ich bin auch im Flieger übrigens gesessen und bin nach Malle geflogen. Ne, war ich auch. Ja. Okay. Ja, aber ich fahre auch viel Bahn. Das ist das, finde ich, was du auch gesagt hast. Also ich versuche auch genau Kleinigkeiten zu verändern, weißt du? Und das kann sein, dass ich das Wasser, übrigens, das mache ich auch noch gar nicht so lange, ausschalte, dass ich mir die Zähne putze. Das sind eine gute Milch kaufen zu einem fairen Preis. Das ist die Bahn benutzen, wenn ich die Bahn benutzen kann und wenn ich das hinbekomme oder auch vielleicht auch mal in Kauf zu nehmen, dass ich 2 Stunden länger reise, als ich es vielleicht auf anderem Wege machen würde. Diese Kleinigkeiten mache ich, verändere ich und ich glaube auch, wenn das jeder machen würde, dann wäre schon eine Menge getan.
Ja. Ja. Würden wir über viele Dinge nicht mehr reden.
Ja. So, der Champion des Players Championship Turnieres Nummer 20 im Jahr 2022. Ladies and Gentlemen, Sie sind weiterhin bei Game On, dem DAZN Podcast. Es geht um Darts. Und der Sieger heißt Jackpot Andrew Lewis, der einen überraschenden Finalgegner hat mit Boris Koltsov. Boris Koltsov hat im Jahr 2022 nicht eine Fanta getroffen, aber steht jetzt hier im Finale. Und verliert das Finale mit 4-8. Jetzt kommt Einspruch vom Experten. Ja, bitte.
Ja, er durfte ja auch Wochen oder Monate lang keine Fanta treffen.
Du hast recht. Ja,
ist
schon
Boris
klar.
Boris Koltsov ist Russe und spielt jetzt unter neutraler Flagge bei der PDC. Also er durfte wieder rein und darf aber nicht mit russischer Flagge quasi spielen. Deswegen muss man auch dazu sagen.
Ja.
Also war auch betroffen von diesen Sanktionen.
Ich weiß, ja, natürlich, hast vollkommen recht. Hast vollkommen recht. Ja. Ich habe nur irgendwie eine Zahl noch gelesen, der hat bislang irgendwie 750 Pfund Preisgeld in diesen 6,5 Monaten eingespielt, so ungefähr. Ja. Und jetzt hat er heute mal einen größeren Scheck überreicht bekommen.
Spielt ja auch kein Average überragend das ganze Jahr oder sonst irgendwie auch die letzten Jahre. Das war ja immer einer, der ist noch nie, hat die Tourcard gewonnen letztes Jahr. Wird sie wahrscheinlich auch wieder verlieren. Kam ja immer über diesen russischen Qualifier zur WM, keine Ahnung, zum x-ten Mal. Deswegen war das jetzt schon eine Riesenüberraschung. Leider eine Riesenüberraschung. Wir hätten ja fast um ein Haar den zweiten deutschen Finalisten gehabt am Wochenende. Ja.
Martin Schindler geht raus gegen Koltsov im Halbfinale mit 3-7. Und das auch in so einer Partie, wo sie beide ein Average von Anfang 80 spielen. Also da wird sich Martin mit Sicherheit ärgern, weil das ist wirklich jetzt auch so unter seinem Normalschnitt. Der spielt, wenn du das so guckst, der ist permanent an den 90, auch in Richtung 100 dran und hat so eine gute Konstanz reinbekommen. Da hat das leider nicht ganz geklappt und da war es leider das Aus im Halbfinale. Vielleicht noch so ein paar Zahlen zu Lewis, wo einem auch immer wieder klar wird, was für ein geiler Zocker der über so viele Jahre war. Der hat jetzt sein 40. Pro-Tour-Finale gespielt. Es ist sein 27. Titel bei der PDC. Und es gibt übrigens nur 5 Spieler, die noch mehr Finalteilnahmen haben als Jackpot Adrian Lewis. Mit Van Gerven, klar, die 1 mit 108. Mit Taylor, der immer noch auf Position 2 steht, mit 87 Finalteilnahmen. Peter Wright 57, Wade 55 und Anderson mit 47. Also das ist schon gut. Und ich fand es ganz spannend bei Lewis, der es auch jetzt wieder geschafft hat, wir hatten das Thema letztens schon mal, gut in Matches reinzukommen. Dessen Average war gerade nach den ersten 5-6 Legs, also deutlich 100 plus und hat also diese Partien von vorne weggespielt. Ja. Das unterstreicht, das ist, glaube ich, echt was, wo ich auch jetzt so selber auch noch genauer hinschauen werde, wie das so in den nächsten Wochen vielleicht auch jetzt beim World Matchplay sein wird. Wie wichtig ist der Start in ein Match, dann vielleicht ja auch auf eine längere Distanz, wie wir sie beim World Matchplay haben werden?
Ja, wie gesagt, Lewis, gerade jetzt dieses Beispiel, das ist echt auch eine Wundertüte teilweise. Und ich glaube, das ist ein Spieler, den willst du als Top-16-Spieler nicht in der ersten Runde im Lostopf haben, in der ersten Runde. Weil du einfach auch nicht weißt, aber auch heute der Tag, finde ich, das ging schon gut los bei ihm. Er hat im Viertelfinale auch Johnny Clayton geschlagen hinterher. Es war ein bisschen komisches Turnier jetzt auch vom Draw und wie die Leute da hingekommen sind, wo sie hingekommen sind. Wir hatten ja auch zum Beispiel Christoph Kaczuk im Viertelfinale und so weiter. Also auch eine Riesenüberraschung. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Du denkst, dass es in Zukunft dann auch auf jeden Fall das Mittel sein wird. Von vorne weg spielen und nicht dieses schauen wir mal, was passiert in dem Match.
Ja, genau. Also deutsche Spieler, auch da nochmal kurz zusammengefasst, Tag Nummer 3 heute am Sonntag, also Martin mit Halbfinale, super Auftritt. Dann ist es Ricardo Pietrzyk, der zum ersten Mal in die dritte Runde einzieht, jetzt in diesem Jahr 2022, hat er erst seit diesem Jahr auch die Tourcard. Er geht gegen Schindler raus, dann im rein deutschen Duell. Und Max Hopp geht gegen Nick Falwell raus. in Runde 1. Also Max, wirklich mit wenig guten Momenten an diesen ersten Tagen. Vielleicht kann er das ja morgen noch mal ein bisschen verbessern. Gaga, zweite Runden aus gegen Luke Woodhouse. Selbst mit einem 79er Average war nicht so besonders doll. Und auch Flo Hempel, chancenlos gegen Big John, gegen den Hendo, John Henderson, 1-6. Also auch das ziemlich glatt.
Aber ja, das war ein bitteres Duell, das war ein direktes Duell in der Pro Tour Order of Merits und Big John ist jetzt auch an Hempel vorbei. Es war ein wichtiges Spiel, vielleicht hat man das auch so ein bisschen im Kopf und das blockiert dann einen nochmal. Aber Big John, zumindest freut mich, dass er auch wieder in Richtung WM-Startplatz langsam rückt in der Pro Tour Order of Merit.
Ja.
Ich würde ihn gern wieder im Alley Pally sehen, also ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, aber, absolut, absolut. Ja,
der gehört dazu.
Vielleicht mal jetzt nach diesen drei Turnieren Stand der Dinge und wir können ja wirklich sagen, davon sind viele jetzt auch fest dabei beim World Matchplay. Eigentlich der Großteil des Feldes ist entschieden. Wir haben ja auf der einen Seite die Top 16 der Weltrangliste, vielleicht mal da so ab Position 10, weil man das nicht so ganz vielleicht auf dem Schirm hat. Also Cross auf 10, Noppert 11, Humphries 12, Joe Cullen 13, Dirk van Dijvenbode 14, Dave Chisnell 15, Christoph Ratajski 16. So, diese 16 mit den Top 10 vorne dran natürlich, sind auf jeden Fall dabei. Und jetzt auch safe sind 12 Spieler der Pro Tour Order of Merit. Damon Hatter, Ryan Searle, Nathan Aspinall, Martin Schindler auf 4. Daryl Gurney, Callan Ritz, Adrian Lewis jetzt auf 7. Gaga auf 8. Andrew Gilding, für den das auch ein Wahnsinn ist, dass der plötzlich das World Matchplay mitspielen wird. Ich meine, da hast du doch vor 3 Monaten noch überhaupt nicht dran gedacht. Und er selbst wahrscheinlich auch nicht.
Der ist inzwischen schon die Nummer 63 der Welt, nach Wiedergewinn der Tourcard.
Ja. Stephen Bunting ist safe dabei, Martin Lukeman, auch für den wird es ein erstes Mal sein in Blackpool und Kim Heibrechts ist safe dabei. Und jetzt auf den Plätzen 13, 14, 15, 16 sind Chris Doby, Matas Rasma, Brandon Dolan und Robichon Rodriguez. Der ist genau 3000 Pfund vor Ross Smith und die muss er irgendwie verteidigen. Die muss er irgendwie morgen verteidigen an diesem vierten Tag bei den Players.
Er muss nur ein Spiel gewinnen morgen,
das
wenn
reicht.
Ich das richtig rechne. Ja, also was heißt ein Spiel, aber Ross Smith müsste ja mindestens ins Halbfinale kommen.
Was unwahrscheinlich ist. Und
Robbie John rausgeht, dass er ihn vorbeikommt. Whitlock muss auch muss ins Finale kommen. Ricky Evans muss ins Finale kommen. Also natürlich ist es möglich, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das Robbie John auf jeden Fall schafft hier. Und auch ein Gewinner, vielleicht neben Adrian Lewis, der letzten 2 Wochen gerade Roby John mit diesem Finale da in Trier.
Ja.
Hat er sich natürlich da nach oben geschossen.
Ja.
Und vielleicht auch so ein Zeichen, auch wenn wir es immer wieder sagen, Andrew Gilding, Martin Schindler, Roby John Rodriguez, vielleicht auch so ein Zeichen in Richtung Max Hopp. Weißt du, ich meine, dass man dann auch weiß, okay, das sind alles Typen, die waren in Krisen, kann man schon sagen, weißt du, ich meine, und die sind aber jetzt wieder stärker zurückgekommen und man soll niemanden abschreiben.
Ja, und man muss, Hobby, ich glaube, das ist auch irgendwie etwas, was jeden betrifft, in seinem Leben betrifft. Ich glaube, der Aspekt des Durchhaltens.
Ja.
Viele, viele erfolgreiche Geschäftsleute sind deshalb erfolgreich, weil sie durchgehalten haben, weil sie einfach nicht aufgegeben haben, weil sie weitergemacht haben. Und das ist im Sport natürlich das Identische. Und ich glaube, gerade im Darts ist das, wir haben schon so oft gesagt, weil es immer nur diese eine Komponente hat, schmeißt du das Ding jetzt ins Feld oder nicht? Also ne, ich kann nicht laufen, ich kann nicht rennen, du kannst es, aber bringt halt nichts. Ne? Also du kannst rennen, kannst im Kreis rennen. Vielleicht mal so.
Barry Hearn war auch pleite, weißt du, wie ich meine?
Ja, zum Beispiel.
Ja,
zum Beispiel.
Der war auch pleite.
Ja. Mal ein paar Namen, die es übrigens nicht nach Blackpool schaffen werden. Simon Whitlock. Also zumindest Stand jetzt. Der hat noch eine Chance, der ist jetzt auch schon 4.000 Pfund hinter Roby. Vincent van der Voort, Ricky Evans, Mensur Suljovic, Mervyn King, Barney, klar, der ist auch weit entfernt. Also das sind auch echt große Namen, die nicht mit dabei sein werden. Auch ein Ian White ist übrigens nicht mit dabei. Also den hat's auch weggehauen im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren. Der ist einer der großen Corona-Verlierer übrigens. Weißt du, das ist Ian White.
Ja. Es gab ja viele Corona-Gewinner.
Ja.
Also ich sage jetzt nur José de Sousa.
Ja.
Aber Ian White sicher auch einer der ganz großen Verlierer, was Corona angeht. Also das ist schon brutal.
Ja,
das absolut. War ja ein Typ, über den hat man sich ja überhaupt nie unterhalten, weil das normal war, dass Ian White jedes vierte Players Championship gewinnt, dass er permanent über 100 spielt, wo man eigentlich nur darauf gewartet hat, ja, kommt er jetzt mal in ein Halbfinale bei einem Major oder nicht? Was
ja,
ich meine.
Ja.
Nicht ob, sondern wann.
Ja,
nicht absolut. Ob, sondern wann.
Absolut.
Und das ist echt krass. Und jetzt merkt man erstmal eigentlich, wie gut der eigentlich die letzten 10 Jahre performt hat, wenn es so abschmiert. Und das finde ich schon krass.
Ja.
Aber man muss echt sagen, so auch die Verlierer so im World Match Play Race sind für mich Ricky Evans, Simon Whitlock und Ross Smith. Die waren ja echt schon echt dick drin. Und dann kommt auf einmal hier Roby John und Adrian Lewis um die Ecke und haut das ganze Ding durcheinander.
Ja.
Also es war schon extrem durcheinander. Weil du rechnest ja auch nicht damit, dass Adrian Lewis plötzlich Halbfinale und Finale an einem Wochenende oder Halbfinale und Sieg an einem Wochenende spielt. Das ist ja Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn.
Was ich meine.
Also, absolut, absolut.
Deswegen.
Und du hattest letzte Woche nach dem Turnier von Trier irgendwie auch nochmal José de Sousa angesprochen, der in echt einer Formkrise hängt. Der gewinnt jetzt bislang auch nur ein einziges Match. Ne? Geht zweimal erste Runde raus, einmal zweite Runde raus.
Ja.
Das wird sehr spannend sein, wie die nächsten Wochen verlaufen werden bei dem. Das können ganz entscheidende, wegweisende Wochen werden. Der muss sich fangen. Der braucht dringend mal ein gutes Ergebnis und der braucht dringend ein bisschen Selbstvertrauen. Ja.
Oh ja.
Na gut. Und
Matejski ist für mich fast noch der Ehrekandidat, der sich in den nächsten Wochen, vielleicht 2-3 Monaten entscheidet. Der ist auch, da sieht man es noch nicht so ganz an den Zahlen, aber wenn man da auch vergleicht, was da immer an Konstanz da war, dann wird das auch ein bisschen gefährlich, finde ich. Aber De Sousa und Ratajski beobachte ich im Moment echt so ein bisschen genauer, weil ich einfach wissen will, wie das weitergeht. Und vor allem, ich war jetzt am Wochenende, gestern war ich bei einem Bundesligaspiel Edart. Entschuldigung, ich muss wieder Edart erwähnen. Aber ich habe auch so viele alte Bekannte und Freunde getroffen und wir hatten gerade dieses Thema auch so, weil auch in der EDA-Szene gibt es viele, die früher richtig große Nummern waren und die heute so nur noch so ein Schatten ihrer selbst sind. Und wenn du mit diesen ganzen Leuten redest, die wissen auch nicht, woran es liegt. Die wissen es nicht. Und das könnte auch sein, dass auch die Leute, wie jetzt Glenn Durant, den braucht man, glaube ich, gar nicht mehr thematisieren. Das ist echt nur noch auch so ein Schatten seiner selbst nur noch. Viele wissen es einfach nicht. Sie wissen nicht, was passiert ist. Es ist passiert und es war weg.
Ist eigentlich das Niveau im E-Dart, also wir haben es ja oft beschrieben, jetzt bei der PDC im Steel-Dart, ist das Niveau gestiegen in den letzten 10 Jahren? Also erst im Average und dann auch in der Doppelquote. Gibt es im E-Dart eigentlich auch so eine Entwicklung?
Nein. Wie, dass es nach oben geht?
Ja.
Es gibt viele neue Namen, die dann plötzlich auch mit dabei sind und konstant 18 Darts spielen. Ja, ich habe gestern wieder einen getroffen, der war mir überhaupt kein Begriff, hat aber super Darts gespielt. Ich glaube, Oliver hieß er mit Vornamen, aber sorry, wenn ich den Nachnamen nicht mehr weiß.
Du wirst auch immer arroganter, Robby. Du weißt die Namen nicht mehr.
Ich hätte es mir wahrscheinlich aufschreiben sollen, damit ich ihn heute thematisieren kann oder so. Nee, aber ich habe es einfach nicht mehr auf dem Schirm, weil ich auch in der Szene nicht mehr bin. Aber so wie ich das sehe, da entwickelt sich auch allgemein nicht viel weiter, weißt du, ich meine, wir hatten also auch erst vorletzte Woche das größte Indoor-Turnier quasi in Deutschland, EDART, die Liga-Mannschaftsmeisterschaft, wo es um eine Reise nach Las Vegas geht und so weiter. Keine Live-Ticker, keine, weißt du, Ergebnisse, wo man einfach mal nachschauen kann, kein Livestream oder sonst irgendwas. Schade eigentlich, weißt du, ich meine, das haben die Leute alles verdient, aber wie gesagt, es läuft halt einfach so vor sich hin und es ist auch eine ganz andere Welt, muss ich sagen. Es hat mit dem ganzen PDC-Zeug und so nicht viel zu tun, weißt du, ich meine. Das ist wirklich eine spezielle Welt, eine geile Welt, sage ich dir, wie es ist. Ich liebe diese Welt einfach, weil es einfach ungezwungen ist, weil es einfach noch so richtig, ich sag mal, nicht schmutzig, aber einfach geil irgendwie. Es macht einfach Spaß. Es hat mir auch gestern extrem Spaß gemacht, da wieder mitzuspielen. Und deswegen, aber es entwickelt sich ein bisschen zu wenig weiter. Ich hoffe, dass es natürlich ein bisschen vorangeht, aber es wird halt eben schwer, weil eben dieses Steel Dart im Moment oder PDC und allgemein, es ist übermächtig irgendwie. Weißt, es schwebt über allem.
Ja.
Was ja auch cool ist irgendwie, aber wie gesagt, ich muss immer aufpassen, wie ich das alles formuliere. Also sollte sich jetzt ja jemand angegriffen fühlen. Sorry.
Ist ja selber schuld.
Nein.
Wer sich angegriffen fühlt, ist selber schuld. Ich überlege das jetzt schon die ganze Zeit. Ist das eigentlich deine Mannschaftsjacke vom KSC, die du anhast?
Nein. Das ist eine Mannschaftsjacke von Kroatien. Hallo?
Ja, das kann ich nicht erkennen.
Da steht Picado Club Diokletian.
Ah, okay.
Und Picado heißt Darts auf Kroatisch. Auf Tschechisch heißt Darts übrigens Schipke.
Schipke?
Schipke, ja.
Okay.
Das heißt, glaube ich, Pfeile irgendwie, keine Ahnung, oder, ja. oder Stöcke oder sowas in der Richtung.
Ist eigentlich interessant, ne, dass wir Deutschen den englischen Begriff übernehmen und ihn ja dann letztlich auch falsch übernehmen mit Dart ohne ja. S, ne? Und ja, aber ja. es Länder gibt, die einfach beim Pfeilewerfen bleiben, sozusagen. Das wäre ja.
Genau,
ne?
ja.
So, ja.
Also Picado heißt Pfeil ja. auf Kroatisch.
Ja.
Und Schipke heißt, glaube ich, Stock. Also so eine Art Übersetzung von Stock ist es. Also ja. auf die Form halt hingesehen, ja. ja. Nee. KSC-Mannschaftsjacke? Nee, die habe ich gar nicht bekommen.
Was? Desaster.
Bin ja nur die Nummer zwei, weißt du, ich meine.
Die ganzen, ja. die ganzen Jacken und Hosen hat der Horvath zu Hause.
Aber 100%, ich sag's dir. Der hört bestimmt wieder zu.
Mit Sicherheit. Und darum ja. kommen wir auch ganz, ganz schnell zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht diesmal an Menschen, die mit Sonnenbrille ins Schwimmbad gehen oder in den See oder ins Meer. Ich bin darauf gekommen, als ich das Foto von MVG gesehen habe mit seiner lieben Frau Daphne, als sie beide mit Sonnenbrille im Schwimmbad im Pool saßen. Ich selber war noch nie mit Sonnenbrille im Wasser, weil ich mich immer frage, why? Also ich gehe ja ins Wasser, weil ich das Wasser als erfrischend, weil ich das Medium Wasser mag, weil ich tauchen will, weil ich schwimmen will, weil ich mich im Wasser bewegen will. Wer mit Sonnenbrille ins Wasser geht, hat, glaube ich, gar keinen Spaß am Wasser. Der will, der macht nur einen langen Hals und bewegt sich so ganz langsam nach vorwärts und versucht sich so ein bisschen durchs Wasser zu grooven. Und der will eigentlich gar nicht schwimmen. Und das finde ich sehr unsympathisch. Ich finde sogar, um einen Schritt weiter zu gehen, das sollte man verbieten. Man sollte Menschen nicht mit Sonnenbrille ins Wasser lassen. Da sollten Bademeister am Rand stehen und sagen, nein, stopp, kurz Sonnenbrille ablegen und dann kannst du ins Wasser gehen. Ich merke, der Robby kann mir überhaupt nicht folgen. Ihr seht ja seinen Gesichtsausdruck nicht, aber ich sehe ihn. Aber du weißt so ein bisschen, du hast das Foto ja auch gesehen von MVG und
Ja. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie seine ganzen Urlaubsstories auch gesehen und so, aber ich schwöre dir eins,
ja.
dass er mit Sonnenbrille im Wasser war. Das war irgendwie das Letzte, woran ich gedacht hätte. Das ist mir eigentlich völlig egal, was die Leute da machen. Ich überlege gerade, war ich schon mal mit Sonnenbrille im Wasser? Bestimmt irgendwann mal, keine Ahnung. Aber
du springst doch kopfüber in den See rein oder gerennst ins Meer. Du tauchst doch erstmal ab. Du hast doch keine Sonnenbrille auf der Nase. Ich gehe doch ins Meer, da kommt eine Welle. Das Erste, was ich mache, ist, ich tauche durch die Welle.
Ich springe nicht direkt rein, wenn ich
ehrlich bin.
Ich habe auch sehr, sehr spät angefangen, die Augen aufzumachen unter Wasser, muss ich sagen. Es gibt ja viele, weißt du, die machen das von Kindheit an.
Mit wie vielen Jahren hast du denn schwimmen gelernt?
Ich habe es tatsächlich erst in der Schule gelernt.
Ah.
Ich war, ich weiß nicht mehr welche Klasse, aber ich konnte, also als der Schwimmunterricht bei uns anfing in der Schule, war ich noch in der Nichtschwimmergruppe.
Okay.
Hat sicher auch was so mit dem Background zu tun, weißt du, ich meine, familiär, also Migrationshintergrund, es war so die meisten in der Nichtschwimmergruppe hatten mit Migrationshintergrund. Habe aber danach diese ganzen Abzeichen und so gemacht, mit den Seepferdchen und Silbergold, was weiß ich. Ich bin jetzt kein Überschwimmer, aber finde mich gut zurecht.
Du hältst dich über Wasser.
Ich halte mich über Wasser, ja.
Ich
habe ziemlich spät angefangen.
Ich bin als Kind nur getaucht. Also vielleicht ist die Abneigung, dass Menschen eine Sonnenbrille, vielleicht kommt das ja daher, weißt du? Weil ich nur getaucht bin. Ich konnte weit tauchen. Aber habe auch durch mein Sportstudium auch, musste ich DLRG Silber machen.
Ja.
Dieses Abzeichen.
Hatte ich jetzt nur die Sonnenbrille gestört beim MVG, so bei dem Ganzen? Oder dieses... Ich sage jetzt nicht Gepose, aber er hat ja schon so ein bisschen auf die Hose gemacht, was ich persönlich cool fand. Also
jetzt mal ganz, wenn ich sage, das ist unsympathisch, ich glaube, jeder Zuhörer weiß, dass ich mit MVG, zu dem habe ich einen guten Draht, ich schätze den auch. Ich schätze ihn vor allem aufgrund seiner Ehrlichkeit und seiner Direktheit. Ja. Ne? So, das hat damit gar nichts zu tun. Ich denke das ganz oft mit der Sonnenbrille. Ich bin ja am See hier, wenn ich Leute, das raff ich nicht. Das raff ich echt nicht. Weil ich denke, was mach dir, nimm doch diese scheiß Sonnenbrille runter. Du musst doch nicht in die Sonne gucken, wenn du im See hängst. Nimm sie doch einfach runter. Du gehst doch schwimmen. Furchtbar.
Steigerst dich da komplett rein?
Überhaupt nicht. Ich bin ganz ruhig gerade. Ich bin ganz ruhig.
Ich komm am Samstag dann ins The Zone Studio mit Sonnenbrille. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Aber du sitzt ja nicht im Wasser da, ne? Das ist ja.
Ja, ist egal. Einfach nur provozieren.
Okay, gut. Naja, das auf jeden Fall war der Bautke der Woche. Aber MVG hat gepostet, ja, den Eindruck hatte ich auch, du magst es?
Ja, ich finde das gut. Also was heißt gut? Ich finde es jetzt nicht verwerflich. Viele sagen ja dann, das kann der nicht bringen oder sonst irgendwas. Der hat ja auch eine schöne Story da gehabt, so ein kleines Schiffchen mit Getränken drauf. Im Wert von, keine Ahnung, also ich bin so einer, ich mir würden schon die Payback-Punkte dafür reichen, weiß ich mein, von der Rechnung. deswegen. Aber ich finde, der hat viel, er hat hart gearbeitet in seinem Leben, hat auch einen steinigen Weg hinter sich und sowas so gesagt, er ist direkt und ehrlich und er versteckt es ja auch nicht.
Nein.
Er hat einen schönen Urlaub, macht mit seiner Frau da so ein bisschen Party und so, soll er machen, hat er sich verdient und alles gut. Und wie gesagt, ich bin da auch keiner von dieser Neidgesellschaft, wo denkt, guck mal, was der da. Ich finde es super, wenn jemand viel arbeitet und hart arbeitet und eine gute Idee hat oder ein Talent hat, dann soll er das auch genießen. Also das
ist meine Einstellung. Und du sagst gerade ja auch, er versteckt es nicht, das stimmt. Wer mit einem Rolls Royce direkt vor den Eingang eines Turnieres fährt, der versteckt sich nicht und auch nicht den Reichtum, den er offenbar hat. Ja. Das ist MVG. Das ist MVG. Das gehört auch zu, finde ich, so, das gehört auch zu ihm, ne, und seiner Art, wie er ja auch auftritt, ne, damit verschafft er sich auch Respekt. Das ist seine Art und Weise, ja.
Vielleicht ein bisschen wie Phil Taylor, wenn ihm jemand gesagt hat, du bist ja Millionär, und seine Antwort war ja immer Multimillionär.
Und einer, der das ja auch immer zelebriert hat, war ja Eric Bristow. Eric Bristow ist ja mit so einer weißen Stretch-Limo zum Turnier gefahren, ne, weil er einen auf dicke Hose gemacht hat. Und das war ja so seine Art, das zu zeigen und damit zu kokettieren. Ja, das ist witzig.
So eine rote Linie, die diese erfolgreichen Spieler so ein bisschen verfolgen.
Ja. Und warum fahre ich eine grüne Ente? Das ist die einzige Frage, die ich mir stelle.
Man muss ja auch immer sehen, wo kommen diese Leute her? Weißt du, ich meine, das ist ja, die kommen ja nicht aus dieser Welt, und für die ist es natürlich der absolute Wahnsinn, dann sich so ein Leben leisten zu können, und dann zeigt man es auch gerne mal. Und ich finde da jetzt auch nie, also wenn man es nicht übertreibt und niemanden beleidigt oder irgendjemanden da runterbuttert, dann ist da nichts dagegen einzuwenden.
Überhaupt nicht. Ja. Aber du hast recht, gerade die Deutschen tun sich damit schwer, ne? Das ist ja oft gerade der Vergleich auch mit den Amerikanern. Also die Amerikaner sind ja eher wow, und es ist ja geil, wo hast du denn das her? Das ist ja super, und kann ich mich mal reinsetzen, ne?
Und ist übrigens in Kroatien auch so, da gibt es es auch nicht. Wenn da der Nachbar einen Rolls-Royce fährt, dann sagt man, das postet er wieder mit seinem Rolls-Royce. Sondern dann erzählst du deinen Freunden, hey, ich habe einen Nachbarn, der fährt einen Rolls-Royce. Weißt du, ich meine, dann nimmst du das noch auf dein Ding zum Angeben. Ich kenne einen, der fährt einen Rolls-Royce. Das ist so ganz. Kroatien ist irre. Da muss ich eins noch ganz kurz, ich weiß, ich hau immer irgendwas zwischen rein.
Nein.
Erstes Mal mit meiner Frau in Kroatien im Urlaub, und die war so geschockt, weil wir dann bei meiner Verwandtschaft waren. So ein bisschen geredet, so ein bisschen Smalltalk, 5 Minuten, dann halt über Beruf, was sie macht, hin und her, und dann direkt ein Verwandter von mir, sie gefragt, da arbeitest du, was verdienst denn du da? Direkt, also so, kennt sie seit einer Stunde, was verdienst denn da? Und meine Frau total geschockt, das macht sie ja nicht. In Deutschland fragst du ja keinen Menschen, was er bei seiner Arbeit verdient. Aber das ist in Kroatien eine ganz normale Frage, weißt du, ich meine. Da weiß jeder Nachbar, Freund, Verwandter, was der eine und der andere eben verdient. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, jetzt musst du halt rausrücken mit der Sprache. Das ist ja ganz normal, das gehört hier zum guten Ton. Also du musst jetzt hier sagen, was du verdienst. Das ist halt so. Und für sie war das so komplett fremd. Weißt? Das sagst du einfach nicht so gern, wenn du hier lebst. Auch für mich war das auch immer so eine Riesenüberwindung, dann zu sagen.
100.000.
Okay, genau. In 10 Jahren.
Du, wir sind am Freitag, ich glaube am Freitag sind mir die Tränen in meine Radschuhe gelaufen. Denn die Firma BMC, die mich ja ausgestattet hat mit so einem Monsterfahrrad, apropos, hat einen Wert von 15.000 Euro. dieses Carbon-Gestell. Das ist ein kleiner, das ist ein Kleinauto. Die haben das
abgeholt. Heute wird aber richtig auf dicke Hose gemacht.
Die haben das abgeholt, das Rad, weil das Zolldokument wohl abgelaufen ist. Das musste schnell in die Schweiz zurück. BMC ist ja eine Schweizer Firma. Ja. Und ey, verdammte Axt. Ich habe die Hoffnung, und es wurde mir jetzt angedeutet, sie werden Nachschub liefern, weil ich ja auch diese Tour Transalp immer noch vorhabe. Ich will das Ding ja fahren. In diesem Jahr ist es schon vorbei. Ich habe auch mit dem Veranstalter gesprochen. Im nächsten Jahr werde ich diese 7 Tage, 18.000 Höhenmeter, ich werde sie angehen. Ich werde sie auch schaffen. Ich werde das machen. Aber das war trotzdem, ey, da kommt er da an und nimmt mein Fahrrad damit. Ich dachte echt, ich spinne.
Weil das Zolldokument aus der Schweiz abgelaufen war.
Ich habe auch schon irgendwie nachgefragt, wie. Das schrieb er nur zurück, das ist nicht EU, es ist sehr kompliziert, aber es ist so. Und ja.
Alle Logistiker, die jetzt zuhören, werden wissen, Schweiz, der Albtraum von allem, was mit Versand und Kaufen zu tun hat. Eine absolute Katastrophe. Also da muss irgendwer mal was machen, ganz ehrlich. Ja. Aber egal.
Und trotzdem, Fabian Jäckel ist irgendwie einer der Macher da bei BMC hier in Deutschland und Europa. Und der hat mir eine süße, ich habe ihm dann auch WhatsApp geschrieben, vielen Dank nochmal. Und weil ich ja echt durch die, auch durch BMC, ne, und dass sie das Rad und haben sie ja mich mit Max Walscheid und so, die haben mich echt zu einem neuen Sport gebracht. Ich bin ja dadurch echt zum Radfahren gekommen, was mir immer noch einen riesen Spaß macht. Und der hat mir dann geschrieben, Elmar, ich mache mich auf die Suche nach einer Maschine für die Maschine. Und dann bin ich erstmal hier mit Victory-Zeichen durchs Haus gerannt, verstehst du, und habe gesagt, yes, yes, yes. Also ich habe die Hoffnung, dass irgend so ein Klapprad mir nochmal gestellt wird, damit ich da ein gutes Fahrwerk habe. Du brauchst also, ja.
Ja, ich weiß, du warst ja echt begeistert von dem Rad und warst ja selber dann überrascht am Anfang, was das für ein Hightech-Teil ist und wie leicht und wie schnell man dann
damit ist. Wie geil das fährt, genau.
Ja, genau. Ja.
Okay. Ich habe eine schlechte Nachricht, Robby.
Tja.
Ich hatte heute nicht die Muße. Ich komme zu unserer letzten Rubrik dieser Folge 112. Ja. Lassen wir sie uns ganz kurz mal eröffnen. Auf geht's. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Ich habe heute keine Geschichte.
Okay. Ja.
Ich hatte keinen Bock.
Das ist super.
Seid mir nicht böse, ich hatte heute keinen Bock. Ich habe gesessen, ich hatte keine Lust, irgendwas zu konstruieren. Ich habe irgendwann gedacht, nein, it's Hobby-Time.
Ich finde es gut. Bevor irgendwas auf Zwang gemacht wird, macht man es lieber nicht.
Ja.
Ja, entweder richtig regieren oder gar nicht. Oder wie haben Sie es gesagt? Keine Ahnung. Egal. Nee, ich habe jetzt auch nichts Besonderes. Aber ich möchte heute einem Mann huldigen, der mir echt wichtig ist oder wichtig war auch immer in der Vergangenheit. Du kennst ihn auch, der gute Bernd Reuth. Der gute Bernd Reuth hat mir eine wichtige Lektion mal erteilt im Leben, viele wichtige Lektionen erteilt im Leben. Ist ja echt auch ein kluger Mensch, also klug und intelligent. Klugheit ist ja nicht gleich Intelligenz. Er studiert, glaube ich, ewig lang. Also wenn ich noch weiß, Philosophie und Politik oder sowas. Also für mich dann auch ganz anderes Level vom Gespräch immer. Wir haben uns viele, viele Nächte im Hotel das Zimmer geteilt und so weiter. Waren viel unterwegs. Haben übrigens sau oft, wenn wir zusammen irgendwie zum Turnier gefahren sind, 50-50 gemacht. Also jahrelang.
Das musst du, glaube ich, vielleicht dem einen oder anderen erklären.
50-50 machen heißt... Ja, also man geht zusammen... Egal was Preisgeld zusammen reinkommt, man teilt durch zwei. Ja. Also wenn der eine Erster wird und der andere Sechster, dann wird er eben zusammengeschmissen und man teilt durch zwei. Ja. Vielleicht muss ich jetzt noch, vielleicht kurze Kritik. Also ich glaube so im Laufe der Jahre habe ich schon gut draufgelegt. Deswegen, aber es ist auf jeden Fall beim Richtigen angekommen.
Ich meine, 50-50 machen, du kennst die Geschichte mit Bristow und Lowe, ne?
Vor dem neuen Data.
Die das über Jahre machen und dann hat der Bristow keinen Bock mehr und dann schmeißt Lowe den Neuner und kriegt 100.000.
Genau, ja. Und weil Bristow immer draufgelegt hat. Deswegen, ich habe die Geschichte schon gehört und gesagt, wir machen weiter 50-50, Bernd, egal was passiert. Nee, auf jeden Fall. Bernd war ja immer einer, der... Und der wird übrigens dieses Jahr 62, gell?
Wahnsinn.
Also nur mal kurz Erinnerung. Der war ja immer einer, der sehr auf Ruhe bedacht war. Der wollte immer so ein bisschen seine Ruhe und er hat sich immer aufgeregt oder ist immer, wenn da laut war oder sonst irgendwas. Und hat mir so eine wichtige Lektion erteilt, da war ich noch relativ jung. Wir haben zusammen in der Mannschaft gespielt und wir waren schon weit hinten im Match. Also das Ding war komplett, also haushoch verloren und Bernd spielt das letzte Spiel. Und dann war halt hinten, weil halt das Spiel schon entschieden war, bisschen Unruhe und bla und alle feiern schon und reden da. Und er sagt dann, ich will jetzt Ruhe, ich habe hier mein letztes Match gegen den und den und ich möchte es zu Ende spielen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, Bernd, es war da jetzt auch übertrieben, da alle zusammen zu stauchen, weil sie jetzt da bei dem verlorenen Match noch da reinreden. Sagt er, Robby, du hast es nicht verstanden. Und ich habe es bis dahin echt nicht verstanden. Sag ich, den Typen, den sehe ich nächste Woche vielleicht bitte wieder bei dem Turnier. Und dann verliere ich gegen den heute und der denkt, er kann mich schlagen. Wenn ich ihn jetzt aber schlage und das konzentriert zu Ende bringe, dann weiß der schon nächste oder übernächste Woche, beim Bernd Reuth ist nichts zu holen. Und deswegen sage ich ja, der war immer sehr, sehr clever in seinem Spiel und so weiter, ist sehr fokussiert und konzentriert an alles rangegangen. Und ich muss sagen, so ein kleiner Teil von meiner persönlichen kleinen Erfolgsgeschichte, es war jetzt ja nicht immer von Erfolg gekrönt leider, hat auch mit ihm zu tun, weil er mir viele Sachen mitgegeben hat im Leben, auf die ich heute noch achte. Deswegen Bernd Reuth, das ist ein guter Typ.
Guter Typ. Qualifiziert sich für die WM, muss mit dem Auto irgendwie, weil es regnet oder schneit, irgendwie
schneit. Eine Flugzeuge ja, geflogen.
Genau, ja. Muss mit dem Auto dahin fahren und spielt gegen Dennis Priestley. Und weil er selber auch ein ziemlich langsamer Werfer war, war das schon so ein Match, vor dem wir im Kommentar auch Respekt hatten, weil Dennis Priestley ja Mr. Langsam sozusagen war. Ja. Und Bernd hat, als er sich, glaube ich, zum ersten Mal bei den European Championship, ich erinnere mich ziemlich genau, in Dienstlaken hat er eine Runde gewonnen und spielte dann, glaube ich, gegen Wayne Jones oder war das gegen Barney?
Gegen Barney.
Gegen Barney. Gespielt, ja. Und die Fans haben halt hinter ihm gestanden und haben Barney sozusagen ausgepfiffen. Das hat er nicht ertragen können. Das ging so gegen seinen Strich und das hat ihn so aus dem Match rausgebracht, dass er sich für Barney einsetzt, nach dem Motto, ihr könnt jetzt doch nicht den von Barnefeld auspfeifen, so ungefähr. Wo ich auch danach gesagt habe, Bernd, das ist doch nicht dein Problem auf der Bühne. Du musst doch dein Match zu Ende spielen. Du kannst doch nicht Verantwortung tragen für die Zuschauer, die hinter dir stehen. Aber das konnte er nicht. Das konnte der einfach nicht.
Das kann er nicht. Nein. Nee. Der ist einfach so. Das ist ein guter Mensch immer gewesen. Nach wie vor so Kontakt zu ihm auch. Ja. Spielen ja zusammen auch beim KSC. Also er ist jetzt nicht mehr der Spieler, der er mal war. Das weiß er wahrscheinlich auch selber. Aber wie gesagt, für mich ein wichtiger Typ. Und was ich auch so cool fand, im Alley Pally, ist er, glaube ich, echt, weil er ja überhaupt nicht diesen Lärm hinter sich gebrauchen konnte bei Turnieren und so, egal wo er war. Dann läuft er ein im Alley Pally mit dem Lied Feel the Noise. Also ein bisschen, also Sinn für Humor hat er immer gehabt, also das muss man schon sagen. Nee, ist ein guter Typ und ein guter Freund von ihm musste ihn dann nach London fahren, weil er sonst nicht zur WM gekommen wäre.
Ja, genau.
Hat ihn dann ins Auto gepackt und dann sind die da irgendwie 20 Stunden nach London gefahren.
Ja, ich weiß, genau.
War eine irre Geschichte.
Ja. Ich war mit dem damals per WhatsApp irgendwie im Austausch und er schrieb auch, ich habe Sorge, ich komme gar nicht hin und sowas. Ja, da qualifizierst du dich für die WM und merkst plötzlich, ey, verdammt, ich komme vielleicht nicht zum Alley Pally.
Ja.
Was steht denn die Woche bei dir so an?
Bei mir steht eigentlich diese Woche, morgen wird ein bisschen schwierig, morgen habe ich einen Zahnarzttermin, Zahnreinigung und nehme meinen zweijährigen Sohn mit, okay, zur Kontrolle eben, einfach mal reinschauen, was ist ich, weil meine Frau ist ganz, ganz, ganz extrem mit der Zahnpflege bei den Kindern hinterher.
Okay, ja.
Ja, ist auch gut so, weil ich habe es versäumt oder bei mir wurde es versäumt in der Kindheit, ich bezahle heute ganz schön einen hohen Preis dafür. In allen, in jeder Hinsicht, deswegen finde ich das gut, aber ich nehme mit, aber das wird morgen wieder ein kleines Abenteuer.
Okay.
Also auf jeden Fall. Und ansonsten steht bei mir dann natürlich am Freitag die Reise nach München an, zu der Zone.
Ja.
Da kommentiere ich dann das World Matchplay zusammen mit Elmar Paulke, die ersten drei Tage. Das wird gut, darauf freue ich mich extrem.
Ja.
Absolut geiler Typ. Ja. Und dann weiß ich noch nicht, was das Wetter hergibt, aber wenn das Wetter gut wird nächste Woche, dann werde ich mich einfach wieder mit den Kids in den Garten verdrücken und nichts machen.
Ich habe übrigens drei Kinder und alle drei völlig unterschiedlich Umgang mit Zahnarzt.
Mhm.
Und jetzt Nummer drei hatte null Bock. Geht nicht zum Zahnarzt, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Was machst du mit dem? Wendest du Gewalt an? Zwängst du ihn auf den Zahnarztstuhl? Bindest du ihn fest? Hältst du ihn fest? Nein, das habe ich nicht gemacht. sondern habe ich gesagt, okay, Ruby, jetzt habe ich den Namen verraten, Ruben, möge ich mir verzeihen, ich kann dir das nur sagen und du wirst später sagen, warum habt ihr nicht gemacht. Und jetzt ist inzwischen, wir hatten jetzt die man hat jetzt irgendwie so zwei, drei Löcher zu machen, ne? Das war auch vielleicht die Folge. Die sind aber gemacht worden, alles tippitoppi. Und der hat das jetzt geschafft, der hat es auch geschafft. Ein bisschen später, aber hat er auch die Kurve gekriegt. Dafür sind die ersten Zähne ja auch da, ne? Dass man es übt. Darf man nicht vergessen. Dafür sind die ersten Zähne da für die Kinder.
Genau, dass man sich direkt dran gewöhnt, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und wie gesagt, ich kann auch nur jedem sagen, der Kinder hat, achtet da extrem drauf. Ich habe jetzt noch einigermaßen, geht's vielleicht noch, aber ich, 20 Jahren wird es bei mir eine absolute Vollkatastrophe wahrscheinlich. Und deswegen tut mir das echt leid so. Und ich habe viele, viele Fehler in der Vergangenheit gemacht in meinem Leben. Aber das war einer der größeren, muss ich sagen, dass ich da nicht rechtzeitig die Kurve gekriegt habe. Und wenn dein Sohn noch irgendwie Fragen hat,
zu dir,
soll mich anrufen. Ja. Ich werde ihn auf jeden Fall davon überzeugen mit meiner Geschichte.
Ja, aber jetzt ist geklärt. Das ist ja der Witz. Das reicht.
Ja, ist ja gut.
Der hat das irgendwie verinnerlicht und jetzt war es auch völlig in Ordnung alles so. Und es ist völlig entspannt und alles gut. Es ist ja gut zu wissen.
Verstehen wieder nur Eltern alles.
Ja. Darum auch so ein kleiner Rausschmeißer einfach hier aus Folge Nummer 112. Die Stunde haben wir, glaube ich, geschafft. Und,
wir wollten heute nur eine halbe Stunde machen eigentlich. Kurz die Players Championships abklären und dann
Also,
die hat wieder nicht geklappt.
Das sei jetzt am Ende nochmal gesagt, die Ergebnisse und gerade wenn wir auch davon gesprochen haben, wer sich für das World Matchplay qualifiziert hat, fehlen die Ergebnisse des letzten Players Championship Turnieres. Schaut also vielleicht selbst nochmal auf diese Rangliste. Ihr wisst ja, dartsrankings.com ist die Seite, auf der ihr die Ranglisten verfolgen könnt, auch die bezüglich der Quali für die großen Major-Turniere. Von meiner Seite war es das eigentlich von heute. Das letzte Wort hat diesmal Robert Marjanovic.
Ja, ich wollte mich eigentlich nur noch mal bedanken für den super Support und würde gerne noch mal dazu aufrufen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch mal 5 Sterne auf Spotify da oder wo auch immer und empfehlt uns weiter. Vielleicht jetzt nicht als reinen Darts-Podcast, sondern ja. Empfehlt uns einfach weiter. Wir sind gespannt drauf. Auch gerne Feedback immer her damit. Ihr habt ja gehört, Elmar Pauke liest 95% seiner Nachrichten. Also ihr habt eine gute Chance, dass euer Feedback auf jeden Fall gehört oder gelesen wird. Deswegen rein in die Tasten. Ja. Elmar _Pauke _ groß geschrieben. Ja. Und dann erreicht ihr ihn. Ja, das war's eigentlich. Und damit würde ich sagen, beenden wir das. Und ich sage einfach, tschüss Elmar, schönen Abend noch.
Ciao, ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von DAZN. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.